Ja, Dana, Paula und ich haben Doreen zu Gast. Doreen, schön, dass du da bist. Möchtest du einmal ein paar Worte zu dir loswerden?
Ja, gern. Mein Name ist Doreen Rheinbacher und ich komme aus Berlin
Aus
und
Berlin,
bin
Entschuldigung.
und geboren in Karl-Marx-Stadt, jetzt kennen wir es, wie wir bereits erörtert haben, und bin Fachärztin für Innere Medizin und habe die Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin und Notfallmedizin und bin leidenschaftliche Notfallmedizinerin.
Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über ein Thema reden, wo du bereits einen Artikel zu verfasst hast, den ich super gut finde. Und der Titel des Artikels lautet Fallstricke des Denkens, Bias. Und ich habe diesen Artikel Korrektur lesen dürfen und oder beziehungsweise reviewen dürfen und hatte sehr viele Aha-Momente und konnte dadurch gar nichts kritisieren, glaube ich. Ja, wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ich bin irgendwann mal über so einen Podcast gestolpert. Ich glaube, das war 10 vor IM oder so von dem Justin Morgenstern. Und der hat da irgendwas über Bias geschrieben. Und ich dachte mir so, komisch, interessantes Konzept. Und hatte mir das Buch gekauft, das er mitgeschrieben hatte, dieses Decision Making in Emergency Medicine. Und dann muss ich zugeben, dass mir das erste Mal aufgefallen ist, wie viele Entscheidungen wir eigentlich jeden Tag treffen. Und dass es ganz bestimmte Arten und Weisen gibt, wie wir zu diesen Entscheidungen gelangen, was mir vorher auch nicht bewusst war. Und dass es immer irgendwas gibt, dem wir aufsitzen, wenn wir zu diesen Entscheidungen gelangen. Und dass wir das aber auch unterschiedlich angehen können. Ich hatte davor irgendwann mal so einen Artikel im New England Journal gelesen, da ging es um so einen Fallbericht, wie während der Corona-Zeit so eine junge Frau da in die Notaufnahme kam, in dieses Universitätskrankenhaus und so opak Veränderung im CT der Lunge hatte und alle davon ausgegangen sind, dass es Covid war, aber die Covid-Teste alle negativ waren und die dann halt so Trachealabstriche gemacht haben und eine BAL und alles und es war immer noch negativ und dann meinten die irgendwann nach Tagen, nachdem sie da am Tubus lag, die junge Frau, jetzt müssen wir mal uns was anderes überlegen. Und da haben sie das erste Mal darüber gesprochen, dass sie von so einem Typ 1-Denken in Typ 2-Denken umgeswitcht sind und von dem Offensichtlichen in was nicht Offensichtliches gegangen sind. Und das war halt so ein New England Journal Case wieder mal. Das glaubt irgendwie da irgendwas, was sie da gebissen hatte oder sowas, was relativ untypisch war. Und dass die erst darauf gekommen sind, weil als die wirklich bewusst umgeswitcht haben. Aber die waren so von Covid umgeben von allen und hatten diese typischen Veränderungen für Covid, dass sie wirklich nur diese eine Erkrankung gedacht haben und ewig, obwohl die dieses super Boston, Massachusetts Ding da sind, das immer die tollsten Fälle, die sie ja jede Woche da schildern, nicht draufgekommen sind. Und da habe ich dann bei dem Justin Morgenstern dran gedacht und habe gedacht, das würde ich mir mal näher angucken. Und deswegen habe ich mir das Thema für den Artikel damals ausgesucht, um das einmal so richtig zu recherchieren und dachte, ich lese jetzt mal kurz dieses Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow. Und das war eine große Fehlentscheidung übrigens, weil dieses Buch ist einfach unlesbar.
Das ist echt furchtbar.
Alle so, ach, das habe ich gelesen. Und ich so, glaubt es keinem, ja. Ich habe mich dann halt wirklich sehr, sehr quer gelesen, dieses Buch, habe es mir als Hörbuch runtergeholt und nochmal auf Deutsch gekauft, damit ich die Begriffe dann auch nochmal richtig hinkriege und habe mich dann halt nochmal weiter eingelesen. Und das war also wirklich cool. Also es ist ein wirklich ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn man einmal darauf sensibilisiert ist und das auch bei sich selber dann sieht, dann ist es wirklich absurd, ne? Also ich habe mich damit jetzt ja super viel auseinandergesetzt und ganz viele Artikel auch gelesen und ganz viele Bücher und so. Und es ist echt, ich stehe trotzdem noch da und verzweifle an mir selbst. Es ist ganz spannend.
Jetzt hast du schon Typ 1 und Typ 2 erwähnt. Das musst du, glaube ich, erstmal erklären im Podcast, weil ich glaube, das ist wichtig.
Also es ist so, dass ganz früher ist man ja davon ausgegangen, dass es so ein Unterbewusstsein gibt und ein Bewusstsein. Dann kam auch so Freud und Jung und so weiter, die da ganz viele Theorien zu Träumen hatten und dem Über-Ich und dem Ich und wie sie alle heißen. Und davon ist man jetzt so ein bisschen neuerdings, also seit diesem Jahrhundert, nicht so ganz abgekommen, aber hat das so ein bisschen erweitert, den Begriff. Und geht davon aus, dass es ein Typ-1-Denken gibt, also so eine Art Denken, das die ganze Zeit mitläuft und mitschneidet. Also alle Eindrücke, die man so hat, alles, was man so im Fernsehen sieht, die kulturellen Einflüsse, was man beigebracht kriegt als Kind, aber auch so, was man liest, was man hört, das filtert alles ungefiltert auf, das fließt alles ungefiltert auf einen ein und wird einfach aufgenommen und als wahr angenommen. Und daraus strickt im Unterbewusstsein sozusagen man selbst, das Denken, ein Weltbild und erzählt die ganze Zeit unablässig eine Geschichte, in der man der Protagonist ist und die die Welt praktisch erklärt. Wenn ich euch das zum Beispiel sage, so, der Walfisch hat den Schmetterling gefressen, dann habt ihr sofort dieses Bild im Kopf, wie ein Walfisch so ein Schmetterling fängt. Und dass ihr dieses Bild im Kopf habt, das ist ein Teil dessen, ne? Ihr habt diese Information, drei Worte, sofort verarbeitet, habt sofort dieses Bild im Kopf und habt sofort die Geschichte, wenn ich sie euch erzählt habe, nur mit diesen drei Wörtern. Und jetzt kommt aber Typ 2 Denken. Typ 2 ist das rationale Denken, das Dinge abwägt, das zweifelt und das Dinge bewertet, auch auf Grundlage zum Beispiel von Moral, von Ethik, von Nachdenken und von rationalem Denken, von Statistik zum Beispiel. Und dieses Typ 2 Denken würde jetzt sagen, der Wal hat den Schmetterling gefressen. Wie kommt der Schmetterling überhaupt dahin, wo der Wal ist? An welcher Wassertiefe können Wale schwimmen? Können Schmetterlinge überhaupt so weit rausfliegen? Wann in der Insel? Ist er auf dem Boot gefahren? Wieso? Was? Welche Farbe hat dieser Schmetterling? Warum? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Und dieses Typ 2 Denken zweifelt dieses Bild an oder bewertet das. Das heißt, Typ 1 Denken nimmt einfach nur auf und erzählt eine Geschichte. Typ 2 Denken bewertet diese Geschichte. Und wo es jetzt halt so ein bisschen trubelig wird für uns, ist, dass das Typ-1-Denken so, umso besser funktioniert, umso weniger Informationen wir haben. Wenn ich euch jetzt sage, ja, der Blauwal namens, nennen wir ihn mal Timothy, ja, der Blauwal namens Timothy schwamm gerade durch die Nordsee und freute sich des Tages, pfiff ein fröhliches Lied und traf dann auf den kleinen Schmetterling namens Ben und dann trafen sich die beiden, Ben setzte sich auf die Nase von Timothy und Timothy fraß Ben. Das ist viel zu lang, denn irgendwo merkt ihr schon, dass ihr bei der Geschichte verloren geht, wenn ihr euch nicht aktiv konzentriert und das sind einfach viel zu viele Details. Das heißt, umso weniger Worte drin sind, umso weniger Details ihr habt, umso einfacher fällt euch Typ 1 denken. Typ 2 denken fällt euch immer schwerer, weil es halt viel mehr hier Rechenpower braucht. Und umso schwieriger ist es, für euch diese Geschichte nachzudenken. Das Problem ist, dass Typ-2-Denken mit Unwohlsein einherkommt. Ne? Ihr merkt, ihr werdet müde, ihr habt keine Lust mehr, ihr werdet gelangweilt. Und dann, wenn so viele Details dabei sind, die nicht so richtig übereinstimmen, die keinen Sinn machen, fühlt ihr euch unwohl und fühlt so ein Widerwillen gegen die ausführlicheren Geschichten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem S-Bahnhof steht als Notarzt oder als Notärztin und da liegt so ein älterer Mann mit einem Rauschebart und einer Jacke und die Mütze ins Gesicht gezogen und da vor ihm rollt so eine Wodkaflasche und er schnarcht ganz laut, ist so in sich eingekuschelt und hat halt so eine ganz tiefe schnarchende Atmung, dann wisst ihr schon so, ah, alles klar, betrunken, ja, obdachlos betrunken. Und dann ist die Geschichte für euch aber schon zu Ende erzählt, dass ihr jetzt auf diesen Bahnsteig kommt und sagt, ach Mensch, betrunken oder bewusstlos, tiefe schnarchende Atmung, bewusstlos, jetzt muss ich erstmal ABCDE machen, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ist denn die Vigilanz, wie ist denn der GCS, wie ist denn der Zucker, was könnte der Patient haben, was sind die eigentlichen Begleitumstände, wie man es ja eigentlich machen sollte, das fällt euch schwerer. Das ist ein aktives Bedienen von Typ-2-Denken und das würde euch schwerer fallen als die erste Geschichte mit Wodkaflasche, obdachlos, betrunken.
Und das kann man ja auch gar nicht verhindern, dass das passiert. Also das passiert ja ganz automatisch und also, keine Ahnung, mir geht es halt auch voll oft so, wenn wir zum Beispiel die KollegInnen aus der Notaufnahme auf Intensivübergabe machen, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich den Patienten sehe, schon anfange, mir ein eigenes Bild zu machen und das Typ-1-Denken einsetzt, bevor ich mir die Übergabe überhaupt zu Ende angehört habe. Und wenn ich ehrlich bin, naja, je nach übergebendem Kollegen oder Kollegin verliere ich auch schon nach der Hälfte der Übergabe manchmal das Interesse.
Ja, aber das liegt ja nicht an den Kollegen, sondern es liegt daran, wie schnell die reden. Ja. Und wie wach oder wie müde du bist.
Voll.
Und wie viel Informationen die übermitteln in diesem Zeitraum. Deswegen, das ist aber so das Problem. Also Typ 1 Denken fällt uns leicht, das machen wir automatisch. Typ 2 Denken ist immer mit Aufwand, mit Wachheit, mit Aufmerksamkeit verbunden. Und das braucht Energie. Und wir werden bestraft, wenn wir Typ 2 Denken benutzen. Wir werden mit Unwohlsein bestraft. Wir werden mit so, manchmal so wie Übelkeit, Verunsicherung, also alles so negative Gefühle bestraft, damit wir möglichst wenig Typ 2 Denken bedienen, weil das einfach sehr, sehr aufwendig ist. Also das kann man sich wie beim Computer mit der RAM vorstellen, ne? Wir haben nur begrenzte Arbeitskapazität.
Ja. Ja, Jetzt ist gerade in der Differentialdiagnostik Typ 1 denken ja eher hinderlich. Außer wir müssen schnell handeln, dann kannst du uns ja wahrscheinlich, dann hilft es uns ja wahrscheinlich. Aber hast du Tipps und Tricks, wie wir aus dem Typ 1 denken rauskommen können und vielleicht bewusst ins Typ 2 denken kommen können?
Ja, also ich disse jetzt ja gerade Typ 1 denken, ne, weil es halt uns so einfach fällt und mit umso weniger Informationen umso besser und Sachen einfach so annimmt und immer so Lücken in den Geschichten automatisch auffüllt und so. Das ist aber nichts Schlechtes. Wir bedienen uns ehrlich gesagt die allermeiste Zeit des Typ 1 Denkens, weil es einfach schnell ist, weil es wenig Ressourcen braucht und weil wir halt als vor allem als Notfallmediziner und Notfallmediziner, die so eine natürliche Heuristik haben. Es gibt auch das Konzept des Natural Decision Makings. Und was wir uns dann halt mit viel, viel Erfahrung, mit sehr viel Repetitio bedienen, ist so, dass etwas, das nennt sich Recognition Prime Decision Making. Das hat damals Herr Gary Klein so praktisch definiert. Deswegen, es ist nicht nur schlecht, man kann das auch nehmen. Das Problem ist nur, dass damals der Herr Kahnemann, der das auch nicht nur das Buch geschrieben hat, sondern auch so etabliert hat, gemeint hat, dass man dieses Recognition Prime Decision Making in der Notfallmedizin nicht einsetzen kann oder nicht verlässlich einsetzen kann, weil die Bedingungen halt nie gleich sind. Das heißt, man kann eigentlich keine richtigen Patterns recognizen, weil das Drumherum so chaotisch ist, dass man halt keine richtigen Pattern etablieren kann. Also das will ich nur sagen, es ist halt nicht alles, also Typ 1 Denken ist nicht immer schlecht. Es gibt das Konzept dieses Recognition und dieses Pattern, die man sich antrainieren kann, aber man muss halt aufpassen, dass es Fehler geben kann. Und das Problem ist, dass wir diesen Fehlern, diesen Bias gegenüber halt blind sind. Also per Definitionen können wir selber nicht erkennen, wenn wir einem Bias aufgesessen sind. Das möchte ich nochmal anmerken. Also Typ 1 Denken ist nicht nur schlecht, es spart Energie. Typ 2 Denken ist nicht nur gut, es braucht Energie und ist vor allem davon abhängig, wie müde wir sind, wie gut hydriert, wie ausgeschlafen, wie glücklich, wie viele grüne Kügelchen wir so am Start haben. Das ist beides nicht so ganz unfehlbar. Aber wie gesagt, dem Typ 1 Denken, da müssen wir halt aufpassen.
Kennt ihr das, wenn man abends, weil der Arbeitstag anstrengend war, weil man viel nachgedacht hat, wenn man so müde ist, dass man nichts mehr entscheiden möchte?
Ja.
Was gibt's oder was wollen wir essen? Ist mir egal, entscheid du das bitte.
Ganz schlimm finde ich nach dem Nachtdienst morgens im Supermarkt, wenn ich so richtig lost zwischen diesen Regalen stehe und einfach überhaupt nicht entscheiden kann, was ich jetzt essen möchte.
Das Problem ist, dass was du dann isst, wahrscheinlich Pizza ist und irgendwas ist, was ganz viel Kohlenhydrate hat, weil das ist das ist, was du cravest und was dein Instinkt und dein Typ 1 Denken, wo das dich hinleitet, weil Typ 2 Denken gerade nicht mehr Lust hat, gute Entscheidungen zu treffen. Ja.
Dadurch, dass es in der Schweiz so unfassbar gute Schokobrötchen gibt, sind es bei mir meistens Schokobrötchen.
Und bei mir will sowohl Typ 1 als auch Typ 2 denken Pizza. Also ich komme aus der Nummer nicht raus.
Ja, aber Torben, dann ist es wenigstens gut abgewogen, wenn Typ 2 denken das möchte.
Stimmt.
Hauptsächlich fettig und Kohlenhydrate. Gut, aber wie gesagt, auch die Pizza am Morgen nach dem Nachtdienst ist ein Problem des Typ 1 Denkens. Aber wie gesagt, wie kommen wir denn jetzt von Typ 1 Denken auf Typ 2 Denken? Also wie gesagt, wichtig ist halt wie immer, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt in jedem Podcast und in jedem Vortrag so, Schlaf, Essen, Trinken, Mental Load reduzieren, weil es ist die RAM, ja, eures Denkens, das Typ 2 Denken. Und wenn ihr relativ wenig RAM zur Verfügung habt, dann wird es auch schwieriger sein, da reinzukommen. Und natürlich auch so Stress und Druck sind natürlich auch nicht so gerade Freunde des Typ 2 Denkens. Wie man da reinkommen kann, ist halt einfach bewusst umzuswitchen. Ja, zu merken, okay, das hier ist jetzt eine Situation, da könnte ich jetzt gerade Typ 1 Denken aufgesessen sein. Deswegen gehe ich jetzt bewusst in Typ 2 Denken über. Ja, das kann man dann zum Beispiel merken, wenn man jetzt an der Diagnose hängt, wie diese Kollegen da aus dem New England Journal. Oder wenn man halt weiß, ich bin jetzt in so einer typischen Situation. Ja, ich liebe ja immer das ganze Gender-Problem in Deutschland, weil es sich so gut eignet, weil Frauen ja auch immer in den ganzen Studien mit erhoben worden sind als Geschlecht. Deswegen kann man das auch ganz gut nachvollziehen. Und was zum Beispiel nachvollzogen komplett erklärt worden ist und auch schon erforscht worden ist, halt so dieser Gender Pain Gap, dass Frauen weniger Schmerzmittel bekommen, Schmerzen später erkannt werden, unterbewertet werden, verzögerte Schmerzmittelgabe und so. Das ist ja ganz gut erforscht mittlerweile. Und deswegen eignet sich das dann auch zum Beispiel als Beispiel für zwischen Typ 1 und Typ 2 Denken. Und wenn man dann mal so eine Frau vor sich hat, und es ist jetzt egal, welche politische Überzeugung wir haben, es ist egal, wie wir persönlich dazu stehen, wir sind gesellschaftlich und sozial dazu erzogen, Frauen Schmerzen von Frauen nicht so ernst zu nehmen, wie wir das gerne würden. Ja, wenn wir jetzt von einer Frau stehen, die Schmerzen hat und jammert, in Anführungszeichen, dann neigen auch wir dazu, dass wir diesen Frauen weniger Schmerzmittel geben. Seltener, weniger starke Schmerzmittel, als wir das Männern tun würden. Und was man halt machen kann, ist dann zu sagen, okay, diese Frau steht gerade vor mir und sagt, sie hat Schmerzen 8 von 10 und hat Gänsehaut und hat einen Blutdruck von 160 und hat eine Herzfrequenz von 140. It's Opioid-Time. Ja, und egal, was ich jetzt denke, und man merkt dann diesen Widerwillen, man spürt das, ne, also man spürt diesen Widerwillen und sagt, ach, die simuliert doch, und dann ärgert man sich halt so selber, weil man dann das weiß, dass es dieser Bias ist und so, man kann aber nichts dafür, man kann dagegen auch nichts machen, außer das bewusst zu merken und bewusst zu sagen, nee, über NRS5, jetzt ist es Zeit, ja. Und das ist halt ganz wichtig, dass man das wahrnimmt, solche Situationen. Also, und wie gesagt, also als Notärztin passiert das ja ständig, so, oder ich bin auch mal nachts um 3 oder 4 aufgeweckt worden zu einer Frau mit Unterbauchschmerzen und wie, keine Ahnung, so Anfang, Mitte 20 und schwanger, seit so 6 Wochen, und wir hatten ganz lange probiert schon und IVF und sowas, und dann kam ich da hin und ich war so müde und alle waren müde und alle waren super, super genervt, und die war halt, meinte dann, sie hatte so Schmerzen nach dem Stuhlgang und weint, und er und der zukünftige Vater weinte und sie weinte und alle weinten und waren komplett drüber und wir waren alle so genervt. Und dann dachte ich mir so, Moment mal ganz kurz, sie sagt hier 10 von 10 Schmerzen nach dem Stuhlgang, sie ist gerade nicht untersuchbar, weil sie so drüber ist, und aber das ist jetzt nicht ihr Problem, das ist dein Problem. Du hast gerade ein Problem, weil du müde bist, weil du gerade geweckt worden bist, und es ist mitten in der Nacht, du hast gerade ein Problem, und es ist eine Frau, und du musst, ich war auch noch dunkelhäutig, also doppelt dabei ist, ja, und habe gesagt, okay, stopp. Jetzt gehen wir hier einmal durch. NRS über 5, sie kriegt ein anständiges Schmerzmittel, sie ist schwanger, die kann das nicht haben, also kriegt sie jetzt das und das. Und dann habe ich sie wirklich extrem schmerzfrei gehabt, habe sie untersucht, hatte sie auch ein bisschen Abwehrspannung im rechten Unterbauch, dachte ich, okay, nach Defekation IVF vor 6 Wochen, ich war ausgerechnet aus dem NEF, wo das Sono kaputt war, dachte ich mir so, ach, Moment mal. Und dann dachte ich mir so, Ovarialtorsion, war auch so. Ja? Aber ich musste bewusst innerlich 2 Schritte zurückgehen und sagen, stopp, wir gehen jetzt mal alles runter, Differentialdiagnosen, was könnte es sein, Klassiker, das und das ist es. Ja? Aber ich musste erst die 2 Schritte von mir selber zurückgehen, also von der Müdigkeit und von diesem Genervtsein, geweckt worden zu sein.
Ja. Aber was du ja im Endeffekt beschreibst, ist dann am Ende, dass man sich an Checklisten und so entlanghangelt, weil du ja ganz bewusst sagst, okay, ich bin hier vielleicht gebiased, aber ich mache es jetzt ganz klar nach Schema, NRS über 5, ob man es jetzt Checkliste nennt oder Score oder Algorithmus, aber ich arbeite es an einer Struktur ab. Oder sehe ich das
falsch? Genau. Ja. Genau, die Berliner Feuerwehr hat eine Handlungsanweisung, die übrigens ganz, ganz toll ist, die SOP ist der Berliner Feuerwehr. Und da steht NRS über 5, Schmerztherapie. Ich habe bestimmte Sachen auf dem Auto, die man in der Schwangerschaft geben darf und die man nicht in der Schwangerschaft geben darf. Deswegen war ich da auch relativ, also alternativlos, ja. Und dann habe ich einfach mich an die SOP gehalten in dem Moment. Wie gesagt, man kann bewusst die Situation erkennen und kann sich bewusst in dieses Typ-2-Denken umswitchen. Es gibt Möglichkeiten, das zum Beispiel systemischer zu integrieren, zum Beispiel so If-When-Szenarien zu etablieren, zum Beispiel auch in der Notaufnahme oder so, wenn man sagt, okay, Frau mit Brustschmerz, und dann geht's los. Dann kann man halt sagen, dann kriegt die dieses Laborprofil, dann kriegt die auf jeden Fall ein Echo, um zum Beispiel eine Perikarditis auszuschließen, Pumpfunktion zu bestimmen, Broken Heart Syndrom, was weiß ich. Das kann man da alles dingsen, dann muss man an jedes Ding irgendwie ein Häkchen machen und so. Dann braucht sie ein EKG, dann braucht sie das, und ob man das DT mehr macht oder nicht, das kann man auch überlegen. Man muss aber den Well-Score gemacht haben oder den Perk-Score oder wie auch immer. Das kann man machen, dass man dann If-When-Szenarien etabliert für bestimmte Situationen, wie zum Beispiel Brustschmerzen bei Frauen oder sowas. Man kann auch überlegen, ob man jetzt halt Checklisten macht und dann wirklich die Checklisten ganz klar abhakt. Was man ja auch gut machen kann mit hier den ganzen IT-Lösungen, ist, dass man zum Beispiel nicht in das nächste Fenster kommt, dass man nicht weitermachen kann, wenn man nicht bestimmte Sachen gemacht hat. Wenn man zum Beispiel bei der Berliner Feuerwehr kommt, man zum Beispiel kann man den Schein nicht fertig machen oder so, wenn man nicht alle Vitalparameter ausgefüllt hat. Man muss bei allen Patienten alle Vitalparameter ausgefüllt haben. Und man muss auch einen Blutzucker gemacht haben, man muss eine Temperatur gemessen haben, man muss eine Atemfrequenz bestimmt haben. Und das sind ja häufig die Dinge, die so ein bisschen mit extra Aufwand verbunden sind, die gerne unter den Tisch fallen. Und das wäre zum Beispiel eine sinnvolle IT-Lösung, um uns so ein bisschen auszubremsen mit unseren Shortcuts, ja, mit allen den Dingen, die uns unbequem sind oder aufstoßen. Was man auch machen kann, ist, man hat den Blindspot-Bias zum eigenen Bias. Ja, also ich merke halt nicht, wenn ich einem Bias aussitze, aber wenn der Praktikant neben mir steht oder die Praktikantin neben mir steht und sagt so, ey Doreen, du bist gerade hier a racist, sexist bitch, ja, dann muss ich halt sagen, Moment, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen. Ja, jetzt bin ich jetzt, ich habe hier gerade ein Problem. Ich sitze hier gerade Vorurteilen auf. Ja, das Problem ist natürlich, dass, wenn ich jetzt sage, huch, ach, Doreen, das ist eine Frau mit Schmerzen. Willst du ihr nicht ein bisschen mehr Schmerzmittel geben? Oder ich glaube, du sitzt gerade einen Bias auf. Dann hört sich das ja netter an. Aber was man halt diese Sachen wie Rassismus oder Sexismus oder Vorurteile oder Überheblichkeit oder sowas sind halt sehr, sehr stark konnotierte, negativ konnotierte Begriffe. Das ist so eine Feedback-Kultur zu etablieren, wo man safe sagen kann, hör zu, ich glaube, du hast ja gerade ein Bias-Problem, wirklich ganz, ganz schwierig ist und ganz, ganz viel Kommunikation und ganz, ganz viel CRM bräuchte, ja. Weil das ja auch, persönlich ist. Ne?
Fängt leider ja auch schon auf der Anfahrt an, bei bestimmten Einsatzstichworten, muss man ja sagen. Ne? Wenn du irgendwie schon auf der Anfahrt hörst, Hilo P. oder in irgendeiner Form, dann kann es halt immer noch der Schlaganfall sein. Aber wir sind schon mal darauf geprimed, so wie du eben den Herrn beschrieben hast, der auf dem Bahnsteig sitzt und die Wodkaflasche vor sich hat. Johannes Pott hat irgendwann mal für sich gesagt, ich versuche jedem Patienten mindestens 10 Sekunden meiner ungeteilten Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, weil wir in den ersten 10 Sekunden schon ganz viel auch wahrnehmen und erkennen können, wenn die Leute anfangen zu sprechen, beziehungsweise wir die Anamnese machen. Und manchmal kommt dann da doch noch was anderes heraus, als wir vielleicht am Anfang vermutet haben. Und ich finde gerade diesen Ansatz insgesamt sehr gut, ob es jetzt nur 10 Sekunden sein müssten oder vielleicht auch länger, sei jetzt mal dahingestellt, mal abgesehen davon, wenn jetzt jemand bewusstlos ist, keine Atmung hat und so weiter, wir andere Dinge einleiten müssen, das ist natürlich klar. Aber dass wir halt grundsätzlich uns irgendwie immer hinterfragen, könnten wir da einem Bias aufgesessen sein? Weil das, was du beschreibst, das versuche ich schon auch im Rettungsdienst relativ viel zu machen. Wir haben eine Frequent Flyer-Patientin, und das werdet ihr alle kennen, die wirklich sehr, sehr häufig den Rettungsdienst alarmiert, und zwar immer wieder mit unterschiedlichen Sachen. Mostly Psyche, aber häufig auch so AP-Beschwerden, Atemnot, DD-Panikattacke. Und natürlich ist es so, dass man schon die Adresse kennt und weiß, ah, da fahren wir jetzt wieder hin. Okay, aber nichtsdestotrotz kommt es, finde ich, immer sehr darauf an, wie wir den Leuten dann auch begegnen. Und es kann halt trotzdem, auch wenn sie zum 223.000. Mal angerufen hat, immer noch sein, dass sie dann den Infarkt hat. Hm. Und ich finde, das dann zu übersehen, würde mir persönlich so, wirklich so leid tun, als dass ich sage, okay, wir checken es einmal ab und schauen uns einmal die Vitalparameter an. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann können wir immer noch zu unserer weniger krassen Diagnose gehen oder beziehungsweise weniger tödlichen Diagnose, in Anführungszeichen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, das sind jetzt nur die Biases, die wir jetzt mitbringen. Es gibt auch noch eigene Biases, die dem Denken selber eigen sind. Und ich habe da noch so ein paar Studien mitgebracht. Und zwar ist zum Beispiel eine Studie, die gezeigt, also es gibt 170 Biases oder halt so Fallstricke des Denkens oder Vorurteile. Aber nicht alle sind für die Medizin eigen, der Medizin eigen. Und ich habe noch so ein paar Paper hier, so Cross-Carrier zu 30 beschrieben. Ein paar andere haben so in der Notfallmedizin so 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 beschrieben. Ich habe in dem Artikel, den ich hatte, ja auch nur begrenzt Platz und habe da auch ein paar mit reingenommen. Und über etwas, was wir zum Beispiel sprechen sollten, ist Anchoring. Anchoring ist einer der häufigsten Biases in der Notfallmedizin und der trifft uns halt im kompletten Ablauf der Patienten. Anchoring heißt, dass wir uns an der Verdachtsdiagnose festhalten, die als allererstes fällt. Wenn wir zum Beispiel als Notarzt auf ein Stichwort Atemnot fahren, dann fahren wir auf Atemnot, dann bewerten wir die Patienten unter dem Begriff der Atemnot, lassen uns da leiten und gehen dann zum Beispiel auch so sagen, dann halt auch so, was weiß ich, exazerbierte COPD, bringen die Patienten dann ins Krankenhaus mit dem Verdacht auf exazerbierte COPD. Dort werden sie auf exazerbierte COPD behandelt, werden dann, wenn sie respiratorisch insuffizient oder hämodynamisch schlecht werden, als mit exazerbierter COPD auf die Intensivstation verlegt, dort weiter behandelt und vernebelt und was weiß ich. Und dann sind sie so tachykard, weil sie ja so viel Salbutamol gekriegt haben und so viel vernebelt worden sind. Und dann haben sie ja noch das Terbutalin bekommen und was weiß ich. Und dann, irgendwann sind sie tot und dann stellt man fest, es war die Lungenembolie. Ja, und deswegen müssen wir halt aufpassen, ja, was, an was wir uns festankern. Und was mir aufgefallen ist, was man ganz gut machen kann, ist zum Beispiel, dass man mit seinem Fahrer oder seiner Fahrerin in der Notfallmedizin zum Beispiel sagen kann, Mensch, mal gucken, was die wirklich haben. Wir gucken mal, was die Leitstelle gesagt hat, ob das stimmt. Und dann automatisch so einen Zweifel reinbringt, aber halt auf spielerische Art und Weise. Und von mir ist auch auf sarkastische Art und Weise. Aber halt so sagen, okay, wir halten uns jetzt nicht an diesem Stichwort fest. Und dann auch bei der Übergabe so die Verdachtsdiagnose zu sagen, aber halt auch immer zu wissen, okay, die Notärztin oder der Notarzt hat jetzt gedacht, also wenn ich jetzt im Schockraum stehe zum Beispiel, dann okay, die Notarzt geht jetzt vom Schlaganfall auf, aber der Mund ist halt komplett blutverschmiert, wir haben hier ein krasses C-Problem, vielleicht ist es doch die gastrointestinale Blutung. Und dann kommt plötzlich die BGA wieder und dann ist das CREA 8 oder so, ja. Also, und dann muss man halt denken, okay, ich muss mich lösen von der Verdachtsdiagnose der anderen und muss bewusst wieder einmal alles durchgehen. Ich sammle jetzt einfach mal Informationen und gucke mir das jetzt nochmal an, bewusst, in einem ruhigen Moment, wo ich Zeit habe, mich einmal kurz nochmal mit Typ-2-Denken auseinanderzusetzen. Weil dieses Anchoring ist echt real. Und einer der Gründe, warum wir uns heute Abend zu später Stunde an einem Sonntag treffen, ist, dass dieses Anchoring zum Beispiel und diese Verdachtsdiagnose, die in der Notaufnahme oder in der Notfallmedizin besteht, zu 15% teilweise nicht übereinstimmt mit den Dingen, die dann mit der Entlassdiagnose im Krankenhaus und diese Diskrepanz einen deutlichen Mortalitäts- und Morbiditätsanstieg für diese Patientinnen und Patienten bedeutet. Es gab irgendwie mal um die 2000er so eine To Air is Human große, große Studie über Fehler im Krankenhaus mit irgendwie 30% der Patienten, Patientinnen aufgrund von medizinischen Fehlern zu Schaden gekommen sind. Und 15% davon waren diagnostischer Natur. Und daran hat dieses Denken und diese Heuristik einen ganz, ganz großen Anteil. Und wenn wir das halt schaffen, so ein bisschen auszumerzen oder so ein bisschen anzusprechen, also so ein bisschen De-Biasing ist auch so ein Awareness, Teaching, Bewusstwerden ist auch so ein Mechanismus, wie man dem Herr werden kann, dann senken wir die Mortalität und Morbidität unserer Patienten und Patientinnen. Aktiv. Also deswegen bitte, also zum Beispiel Anchoring ist eine dieser Dinge, da sollte man sich einfach dessen bewusst sein, dass man sich dran festhält im Kopf. Man nennt das Typ-1-Denken, tappt im Dunkeln und greift sich das erste Zeichen, das erste Licht, was es sieht und klammert sich fest. Und das Problem ist, dass es sich nicht nur dran festklammert, sondern dass es dann auch schwierig fällt, davon abzuweichen. Also selbst wenn ich jetzt von Atemnot rede und COPD und von LAE, dann ist es für euch alle immer noch gut nachvollziehbar, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Patientin, Stichwort war Atemnot und die Patientin hatte aber jetzt irgendwie ein septisches rechtes Bein, dann fällt es euch noch schwerer, sogar wenn ich euch diese Geschichte erzähle, das für euch klar zu machen, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, denkt ihr, Sepsis, hohe Atemfrequenz, bla 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 oder so, aber dann fällt es euch noch schwerer, auf diese Diagnose zu kommen. Das heißt, ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass euch das wirklich einen ganz, ganz großen Stein in den Weg legt, diese Übergabe zum Beispiel auf der Intensivstation, das Stichwort der Leitstelle im NEF, die Übergabe in der Notaufnahme, das legt euch einfach große, große Steine in den Weg. Deswegen lohnt es sich ab und zu mal in einer ruhigen Minute alles nochmal zu reevaluieren, wo ihr gerade seid.
Voll. Ich finde, das ist mega wichtig, weil ja, wie du sagst, ganz oft einfach Diagnosen halt dann diese PatientInnen oder Verdachtsdiagnosen eigentlich oder Arbeitsdiagnosen aus der Präklinik, diese PatientInnen ihren ganzen Weg während ihres Krankenhausaufenthalts begleiten. Und ich glaube, dass diese Übergabesituationen mega wichtig sind dafür, um eben sich aktiv seines Typ-2-Denkens zu bemühen und halt sich einmal zu überlegen, ist es wirklich alles so plausibel, wie mir das hier gerade erzählt wird, oder gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die nicht zu dieser Verdachtsdiagnose passen, und die ganzen Puzzleteile alle einzeln nochmal umzudrehen und sich anzuschauen.
Ja. Übergaben sind übrigens auch ein super Moment für Feedback, ne? Also so für könnte es ein Bias sein, ja. Weil man in dem Moment ja einen aktiven Feedback-Moment hat und auch andere Leute das zum Beispiel mit einbringen könnten. Ja.
Und zu Paulas Punkt vielleicht auch noch, oder auch zu deinem, dass wir grundsätzlich vielleicht versuchen könnten, in der Notfallmedizin mehr anhand von Leitsymptomen zu arbeiten und gar nicht unbedingt immer überhaupt eine Diagnose stellen zu müssen, weil wir, wenn wir die Leitsymptome gut behandeln, im Endeffekt ja ein ganzes Krankenhaus, eine ganze Maschinerie noch haben, die dann am Ende eine Diagnose stellen müssen. Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Amputation am Bein übersehen und jemanden mit Atemnot fahren, weil er halt gerade irgendwie ein bisschen Schmerzen hat. Ne? Darum geht es mir nicht, sondern halt wirklich irgendwie zu sagen, ich kann es gerade nicht sagen, ob es jetzt vom rechten Herzen oder doch von der Lunge kommt. Und ein Punkt, der, finde ich, mit dem Anchoring total einhergeht, ist noch zusätzlich die Inattentional Blindness, dass wir sozusagen drumherum vieles ausblenden, noch was dann nicht ins Bild passt. Und das sind diese Denkfehler, die wir versuchen sollten, in der Notfallmedizin strukturell immer mehr zu vermindern. Und wenn wir darüber Bescheid wissen, ist das ja schon der erste Punkt, das besser zu machen.
Dana, was für eine tolle Überleitung zum Confirmation Bias. Ja. Das ist mich einer der zweiten, also das ist auch einer der Haupt-Biases, die uns in der Notfallmedizin auflauern, ist der Confirmation Bias. Und zwar ist das es ist eine exazerbierte COPD und wenn ich jetzt hier irgendwie ich übersehe dann einfach alles andere, dann ist die Herzfrequenz halt so hoch wegen dem Salbutamol oder wegen dem, was ich gemacht habe. Und der Druck ist halt so niedrig, weil das ist ja so eine kleine Frau und die hat ja immer so niedrigen Blutdruck, hat sie gesagt. Ich meine, wie oft habt ihr schon gehört, ach, der Blutdruck, der ist ja immer so niedrig. Ja? Und inzwischen seid ihr alle gewiefte Intensiv- und Notfallmedizinerinnen und wisst, dass der Blutdruck never so niedrig ist und euch das immer aufhorchen lassen sollte. Aber wie gesagt, das sind solche Sachen, diese Aussagen, die Ursache dafür sind halt Bias. Und was Confirmation Bias halt ist, ich habe was und ich klammer mich da jetzt fest und alles andere, was ich wahrnehme, muss zu dieser Verdachtsdiagnose passen. Und das andere, alles, was drumherum ist und was eigentlich nicht dazu passt, das blende ich aus. Ja? Jetzt zum Beispiel der Obdachlose da auf der Parkbank mit der Bewusstlose, wo dann noch die Wodkaflasche wegrollt und so, ne? Der ist dann halt klatschnass und der wird dann halt ins Auto getan und das wird halt ausgeblendet. Der ist halt so besoffen und der hat sich bestimmt eingepinkelt und der macht eigentlich gar nichts mehr so richtig. Ja, naja, das ist halt, weil er so betrunken ist und so, deswegen. Und so richtig mitmachen tut er auch nicht. Ach, weil er so ein Arschloch ist und halt so betrunken ist. Er will ja nur durch die Gegend getragen werden und so. Sowas, ne? Und keiner macht jemals eine Körpertemperatur. In Wirklichkeit hat er halt 26 Grad, weil es super kalt draußen ist. Aber die Kälte ist ausgeblendet worden. Der Wind ist ausgeblendet worden. Die Nässe ist ausgeblendet worden, weil er ist ja betrunken. Der muss jetzt betrunken sein. Ja? Und das Problem, zweite Problem ist, und ihr spürt es schon, wenn ich euch jetzt sage, oh, es ist nachts um 4 und der Rettungsdienst hat euch den gebracht, mit A wieder der Gleiche, den kennen wir schon alle, und wieder so ein Frequent Flyer, ne, mit seinem Spitznamen. Das ist ja wieder Klausi hier, der ist wieder besoffen wie 10 Russen. Bias, ne? Der ist ja wieder total besoffen und jetzt legen wir den hier euch vorne auf die Trage, damit er sich ja ausnüchtern kann. Er macht gar nichts mehr und dann fällt dann halt nicht auf, dass es irgendwie 5 Grad draußen sind und geregnet hat und Klausi super nass ist und dann fällt es erst auf, dass, wenn man Blut abgenommen hat, dass er 0 Promille hat und dann fängt man sich an, Sorgen zu machen. Ja, aber wie gesagt, das ist dieser Confirmation Bias. Das heißt, ihr habt einen Anchoring Bias von, ach, der ist betrunken, der liegt jetzt hier vorne, wir nehmen ihm mal Blut ab und geben ihm sein B1 und dann merkt ihr aber so hoch, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Und ich habe ihn ja gerade aus seinen ganzen nassen Klamotten gepellt und irgendwie hat gar jemand eine Körpertemperatur gemacht. Der ist ja eiskalt. Ja, und der ist ja so bewusstlos, der ist einfach bewusstseinsgemindert, weil er so kalt ist. Ja, und das ist ja mir mehr als einmal schon passiert, genau dieses Szenario. Auch mit dem gleichen Patienten, ehrlich gesagt. Ne? Also, das ist Confirmation Bias. Und das Problem ist, dass dieser Confirmation Bias umso schlimmer wird und umso die Schwelle für diesen Confirmation Bias umso niedriger liegt, umso mehr Stress ihr habt und umso müder ihr seid. Das heißt, wenn wir eine Overcrowding-Situation in der Notaufnahme haben und Klausi kommt rein, ja, und ihr fasst Klausi an beim Umlagern und so weiter oder während ihr Blut abnimmt, denkt euch, shit, der ist ja arschkalt, dann gibt es so einen kurzen Moment, wo ihr innehaltet und je nachdem, wie viel los ist, sagt euch eine kleine Stimme in eurem Kopf, nee, das kann jetzt nicht eine Hypothermie sein, weil ihr habt gerade 2 Schockräume. Es kann jetzt nicht eine Hypothermie sein, ich habe kein ITS-Bett. Ja, und dann müsst ihr ganz doll aufpassen, weil, oder wer auch immer das hört, weil umso stressiger es ist, umso müder ihr seid, umso weniger Kapazitäten ihr habt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für den Confirmation Bias, umso mehr müsst ihr auf eure Patienten aufpassen und auf euch. Ja, weil dann wird man ganz unmoralisch, ne? Auch das bei den Tumorpatienten ist das CRP von 100 tumorbedingt. Ja, umso stressiger, umso voller die Notaufnahme ist. Ja, umso weniger ITS-Betten ihr habt. Umso mehr ist es tumorbedingt.
Ich habe mal, als ich noch internistisch in der Notaufnahme tätig war, einen genau diesen Alkoholklausi Gott sei Dank noch auf ein IMC-Bett gelegt, aber habe nicht gerafft, dass er nur 2 Promille hat und dass Klausi 2 Promille eigentlich 0 beeindrucken sollten. Und am nächsten Morgen hat Gott sei Dank wer mitgedacht oder nochmal drüber nachgedacht und der hatte eine Meningitis. Ja.
Ja.
Ja, ja, natürlich, ja. Desaster, also, aber passiert, also.
Ja, aber genau, voll. Die richtige Zielgruppe, ne, ja. Also Gemeinschaftsunterkünfte, immunsupprimiert, ne.
Ja.
Ja, das zeigt halt einfach nur, wie häufig das ist. Ich hätte auch noch einen Fall, wo das passiert ist, und ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Zeit in der Medizin habe ich FSJ gemacht in Berlin in einer kleinen Notaufnahme. Und da hatten wir auch einen Patienten, der kam mindestens einmal die Woche, weil er alkoholisiert wieder von irgendwelchen bemühten Passanten auf der Straße aufgegabelt wurde und kam dann halt mit dem RTW zu uns, hat bei uns seinen Rausch ausgeschlafen und ist wieder gegangen. Eigentlich ganz freundlicher Kerl. Ja, und als er dann halt irgendwie zum wiederholten Mal irgendwann auftauchte und aber irgendwie lange nicht wach wurde, der wurde dann halt in seiner Koje abgekippt, hat da geschlafen und ist dann irgendwann, tauchte er auf dem Flur auf normalerweise und ging dann seiner Wege. Und irgendwann, ja, als er dann halt da irgendwie eine Stunde lag und irgendwie nicht wieder auftauchte, sind wir dann mal gucken gegangen. Und dann fiel halt auf, dass auf dieser Trage plötzlich eine riesige Blutlache war und dass er wohl offensichtlich auf seinen Hinterkopf gestürzt hatte, massiv halt aus seiner Kopfschwarte geblutet hat. Zum Glück hat er geblutet, sonst hätte es noch deutlich länger gedauert, bis wir das gecheckt hätten, weil der gute Mann war nämlich dann nicht Vigilanz gemindert, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, sondern er hatte leider eine Hirnblutung.
Und das Schlimme ist ja, finde ich manchmal noch, dass wir uns zum Teil, und da möchte ich mich jetzt gar nicht mit selber ausnehmen, aber dass wir zum Teil dann noch sagen, naja, der Patient hat halt angefangen. Und da müssen wir, finde ich, auch vorsichtig sein, weil
mega.
Ja, natürlich sind die Patienten mit ihren Symptomen erstmal diejenigen, die in Anführungszeichen anfangen, aber wir sollten uns da nicht aus unserer Verantwortung mit rausnehmen, sondern schon auch gucken, wie sind wir mit der Situation dann weitergegangen? Also wie sind wir damit umgegangen? Haben wir dann wenigstens unser Bestmögliches gegeben? Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt alle Alkoholmenschen, sondern halt auch die wir, keine Ahnung, den Septiker, den wir intubieren und der uns dann bei der Narkose verstirbt, weil halt einfach der Patient septisch war, ja, und die Narkose nicht überlebt hat, weil endogene Katecholamine weg waren. Ja, auch da muss man immer vorsichtig sein und sich dann fragen, hätte ich vielleicht die Narkoseführung anders machen sollen, können, müssen.
Ich habe halt mit dieser, der Patient hat angefangen, eigentlich wollte ich jetzt nicht politisch werden, aber here we are.
Darfst
dieser,
du, der gerne. Patient hat
angefangen. Wobei,
Hauptsache links.
Der Patient hat angefangen, dieses Narrativ ist halt auch schwierig, weil es a, unsere Fehlerkultur stört, ne, also ist okay, damit du dich halt wieder besser fühlst, finde ich auch super, ja, also der Gedanke ist ja nett, aber das Problem ist, dass es halt unsere Fehlerkultur stört und das andere Problem ist zum Beispiel, dass wir momentan gerade so ein Narrativ breittragen, was so heißt, die Bagatellefälle, ja, die Bagatellefälle belasten die Notfallmedizin, die müssen alle weg, die müssen alle getriagiert werden, ich höre dann so bei Vorträgen Sachen wie, ja, die Patienten haben ja alle so einen ungehinderten Zugriff auf das Gesundheitssystem oder sowas. Oder was wollen die alle überhaupt hier? Und das ist ja so ein Problem. Und wenn ihr das mal googelt, so Bagatellfälle der Notfallmedizin, die sind eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Die Exit-Lücke sind das große Problem beim Overcrowding. Aber 1000 Artikel und Vorträge und so. Und dann gibt's da ganz viele Emotionen auch dazu. Und was halt transportiert wird, dieses Narrativ vom Bagatellfall. Und wovor ich Angst habe, ist, dass halt unser Typ-1-Denken so sehr gefüttert und geprimed wird auf diese Bagatellfälle, dass wir anfangen, junge, kranke Patienten und Patientinnen zu sehen. Hier der junge Mann da, hier der 19-Jährige mit dem Halsschmerzen und so, den habe ich jetzt mal blau gemacht, ne? Und dann muss man sich immer aufpassen, dass man sich die blauen Patienten relativ früh rauswischt, weil ich habe das Gefühl, die haben manchmal eine etwas hohe Mortalität, ja? Da muss man aufpassen, dass dann halt so diese ganzen Emotionen und dieses, ach, was will der jetzt schon wieder von mir? Ich bin so müde, meine Notaufnahme ist overcrowded, noch einer von denen und so. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht die 19-Jährige Tonsillitis oder halt den Abszess übersieht, der dann da auch mal sein kann. Oder halt die Meningitis oder wie es auch oder wie auch immer, ne, dass man halt wirklich aufpasst, was haben diese Patienten und Patienten. Ich fand das bei Covid manchmal besser, weil auch manchmal sehr, sehr junge Patienten sehr, sehr krank waren und die wenigstens alle Pulsoximeter draufgekriegt haben. Ja. Und man jetzt nicht eine Herzfrequenz von 140 mit, ach, der war so aufgeregt oder die war so ängstlich abgetan hat und die dann auch anständig reagiert hat. Deswegen, da muss man ganz, ganz, ganz toll aufpassen, dass wir dieses Narrativ nicht unterstützen, weil uns dieses Narrativ kein Gefallen tut, was uns so ein Bias angeht. Ja, das heißt, wir werden Patienten, die jung sind und sehr krank sind, verpassen, weil wir uns vom Bias erliegen, wenn wir das zulassen, dass das Narrativ ist, von dem wir jetzt ausgehen, dass diese Menschen nur da sind, um uns zu stören oder zu nerven. Das ist übrigens auch so ein Problem, das nennt sich affektive Heuristik, ja, dass man, also das alles, was bekannt ist und was uns unser Typ-1-Denken erzählt, diese kleinen Geschichten von dem Obdachlosen da mit der Wodkaflasche, das erzeugt Wohlwollen, das erzeugt ein Wohlgefühl. Ich gehe in eine Szene, ich gehe in einen Einsatzort, ich habe einen Patienten, ich weiß genau, was der Patient oder die Patientin hat, ich weiß genau.
Man blickt es sofort.
Sofort.
Ja.
So cool.
Genau.
Stehe in der Tür, ich sehe den STEMI, ich rufe schon im Herzkatheterlabor an, es gibt noch gar kein EKG. Habe ich schon getan. Hatte recht, hatte Glück, aber war sehr, sehr cool. Ist cool gut? Nein, ist es nicht gut. Ja, der häufigste Bias, der uns alle trifft, ist der Overconfidence-Bias. Und das heißt auf Deutsch Selbstüberschätzung, deswegen nehmen wir das englische Wort, bitte. Ja. Und dieser Overconfidence-Bias passiert allen Altersgruppen, egal wie Berufsanfänger man ist oder wie fortgeschritten oder wie erfahren man ist. Und das ist der häufigste Bias mit über 20%. Und dieser Bias sagt einfach, ich komme irgendwo hin, ich sehe die Situation und ich bin einfach geil und ich kann das. Ich weiß genau, was los ist. Und das ist der Moment, wo unsere Patienten zu Schaden kommen. Ja, wenn wir sagen, wir wissen, was los ist, wenn das ist der Moment, wo wir anfangen abzukürzen, wo wir nicht alle Vitalparameter erheben, wo wir Therapien einleiten, wo wir dann Diagnosen machen, wo andere Leute sich festankern, die wir dann bestätigen und so weiter. Das größte Problem, was wir haben, ist dieser Overconfidence Bias. Und der Grund, warum dieser Overconfidence Bias uns alle so trifft, ist, weil es Dinge zu wissen, gut zu können und es einfach mal zu wissen, lässt uns einfach wohlfühlen, das lässt uns toll fühlen, das lässt uns gut fühlen. Wenn wir sagen, ich weiß nicht und ich zweifle und ich bin mir nicht so sicher, dann ist das für die Patienten super, aber für uns macht das ein ganz, ganz großes Unwohlsein. Wenn wir dem Patienten, der da auf der Parkbank liegt mit seiner Wodkaflasche, einen Blutzucker messen und der Blutzucker ist nicht messbar, dann gibt es so einen Moment, wo wir uns alle fühlen, als ob gerade jemand ein kaltes Glas Wasser über uns gekippt hat, so einen kurzen Moment der Angst. Wir fühlen uns extrem unwohl. Immer wenn wir zweifeln, wenn wir anzweifeln, wenn wir nachdenken, fühlen wir uns unwohl. Wenn wir uns wohlfühlen und denken, wir wissen, was wir tun, dann haben wir dieses Typ-1-Denken und das wird belohnt. Das ist was, dessen müssen wir uns bewusst sein, dass aller Zweifel gut für unsere Patienten ist und sich aber schlecht anfühlt. Ja, das heißt, wir müssen immer gegen dieses Wohlgefühl angehen. Und das andere Problem ist aber, dass alle Leute von uns erwarten, dass wir der Chef oder die Chefin sind, dass wir die Bringer oder der Bringerin sind und uns alles genau wissen, auf den ersten Blick und alles im Blick haben. Das wird auch von uns vom Team erwartet, von den Patienten erwartet, von den Angehörigen erwartet, von uns erwartet, von unserer Umgebung erwartet, ja, dass wir Fehler zugeben. Das gehört alles oder nicht so gerne zugeben worden oder Zweifel nicht so gerne zugeben worden. Das passt alles zu diesem Overconfidence Bias, ja. Der häufigste Bias aller Mediziner und Medizinerinnen, ja. Also, eigentlich hätten wir diesen Artikel Stolz und Vorurteil nennen sollen, aber.
Absolut.
Aber, ja, und dann hätten wir, glaube ich, Ärger bekommen. Ja, aber wie gesagt, also wenn wir jetzt anfangen, über Overconfidence und über affektive Heuristik zu sprechen und dass wir uns wohlfühlen, dass Dinge, die uns bekannt vorkommen, Geschichten, die wir uns erzählen, als wahr wahrnehmen, wo wir die Helden unserer Geschichten sind, dass wir dagegen angehen sollen und ja, in das Unwohlsein stürzen, in die Dinge, die unbequem sind, in dieses Knatschen und Knautschen, wenn wir besonders nachdenken oder uns anzweifeln, das ist das, wo es dann politisch wird, relativ schnell. Die Leute sich einfach sehr, sehr unwohl fühlen. Ja? Also siehe an dieser ganzen Gender-Debatte, sobald man irgendwo in einem Satz ein Sternchen irgendwo hin, fühlen sich die Leute halt wirklich unwohl. Und dann sagen sie, das kann ja nicht richtig sein. Die deutsche Sprache. Ja? Aber es hat nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Das hat was mit dem Mere-Exposure-Effekt zu tun, weil wir es einfach nicht gewohnt sind zu lesen und so im Satz zu sehen. Deswegen gender ich auch so wirklich penetrant, damit sich einfach die Ohren dran gewöhnen und die Augen dran gewöhnen, damit man weil umso gewöhnter man dran ist, umso weniger fühlt man sich unwohl, umso normaler wird's. Ja.
Torben macht da manchmal so ein generisches Femininum, finde ich ganz schön, weil er diese Interpunktion in dem Wort einfach so übergeht und dann zum letzten, beim Vortrag am Wochenende gesagt hat, wir sind beide Anästhesistinnen, so ungefähr. Und ja, ich fand das erfrischend. Ich mag das. Ich muss, eine Story muss ich euch dazu erzählen. Ich war FSJlerin, wir sind in ein Wohnheim für Asylanten gefahren und Asylantinnen und die ganze Szenerie und Situation war total unklar und der Patient hat immer nur irgendwie so an den Hals gefasst und so und konnte sich aber überhaupt nicht äußern. Und das ganze Team, wirklich das ganze Team, außer mir, ich hatte viel zu wenig Erfahrung. Wie gesagt, FSJ, wir sind da als Rettungshelfer damals gefahren, das war 2010. Und ich habe diese Situation nicht überblicken können. Ja, wir waren eines der wenigen Bundesländer, wo das ging, in Hessen. Und das ist aber inzwischen auch nicht mehr so. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, der wirkt irgendwie so, als wäre der wirklich, als hätte der was. Und alle, wirklich alle in diesem Team, ich meine 2010, das ist 16 Jahre her, muss man auch sagen, haben gesagt Morbus Mediterraneus. Alle. Ja,
waren so, ja,
der simuliert. Das kann gar nicht sein. Morbus Mediterraneus. Und ne, der Vitalwerte waren eigentlich auch soweit okay. Und die Polizei sagte dann noch, da hätte es wohl irgendwie so eine Rauferei gegeben.
Oh Gott.
So. Mhm. Was war? Der Patient ist in der Notaufnahme durchs CT gegangen. Der hatte einen kompletten Trachealabriss. Der hatte nur Glück, dass das so einigermaßen aufeinander stand, dass er irgendwie Luft bekommen hat und dass er kein Kulissenphänomen noch hatte. Aber das war quasi einmal komplett durch, weil irgendeine krasse Gewalt anscheinend gegen den Hals gewirkt haben muss. Wie, wissen wir nach wie vor nicht, aber so. Und in dem Moment habe ich für mich in meiner Laufbahn als Medizinerin irgendwie gesagt, niemals möchte ich diesen Begriff noch irgendwann mal verwenden, weil er so falsch war in dieser Situation und ich ja nie weiß, ob ich nicht vielleicht irgendwann mal genauso in so eine Situation tappen würde, würde ich das so annehmen. Und ich fand diesen Fall so eindrücklich und so einprägsam, dass es mich wirklich sehr, sehr gegroundet hat, dass meine Kollegen, und da muss ich leider nicht gendern, das damals so gesehen haben. Aber ich glaube auch, dass wir inzwischen 16 Jahre weiter deutlich weiter sind und jeder sagen würde, okay, das ist rassistisch. Ja, und das ist gut so, dass wir das so denken.
Also Morbus Mediterraneus sagt man bitte
nicht. Bist du nicht einverstanden,
Tom? Ich bin absolut einverstanden. Ich glaube nur nicht, dass das
dass wir weiter sind.
Dass da weitläufige Kritik geäußert wird. Besonders wenn derjenige, der das äußert, vielleicht noch
der Notarzt
viele Pickel auf der Schulterklappe hat, ohne dass ich selbst je beim Bund war. Aber ich glaube...
Ja, ich befürchte auch.
Okay. Ich hätte, okay, dann war es mein naives und irgendwie hoffentlich besser werdendes Weltbild, woran ich festhalte. Idealistisch.
Also wie gesagt, Weltbild und so weiter, wir behandeln unsere Patienten und Patientinnen wirklich besser, mit deutlich besserer Mortalität und Morbidität, wenn wir Sachen wie Rassismus und Sexismus benennen. Das sind halt einfach bestimmte Biases, die bestimmte Namen haben. Ja, also ganz objektiv, wie gesagt, es macht ganz viele Gefühle und ganz viele Ansichten und so weiter. Wir haben alle diese Sachen, also diese Ansichten in uns, die wir aber reflektieren müssen und sagen müssen, das ist ein Moment, wobei es passiert. Ja,
Na gut, wir sind alle weiß in dieser Gruppe, das muss man ja auch schon mal sagen.
Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, ehrlich gesagt, was du sagst, weil wenn wir über Bias nachdenken, dann macht das ja, dass wir uns super schlecht fühlen selber und dass wir uns fühlen, als wären wir schlechte ÄrztInnen oder schlechtes nicht mehr ärztliches, medizinisches Personal irgendwie oder auch, bei mir macht das manchmal ehrlich gesagt auch, dass ich mich fühle, als wäre ich ein schlechter Mensch. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns alle bewusst machen, dass wir grundsätzlich nichts dafür können, dass uns diese Biases passieren, aber dass wir halt daran arbeiten können, das besser zu machen und dass wir damit umgehen müssen, dass wir dem auf den Leim gehen quasi. Und dass es aber nicht an uns als Mensch liegt, sondern einfach an der Art, wie unsere Gehirne funktionieren.
Doch es liegt an uns als Mensch, weil wir Menschen sind und weil es komplett menschlich ist, das so zu machen.
Und aber nicht an unserer Persönlichkeit, das wollte ich sagen.
Ja, ja, ich bin völlig klar, was du sagen wolltest. Ich fand nur den...
Voll. Nein, nein, du hast voll recht.
Und ich glaube, was wir daraus lernen müssen aus dem Ganzen ist, zum einen, wir müssen den Bias von anderen identifizieren, aber wir müssen auch offen sein, wenn unser Bias identifiziert wird. Also wir müssen diese Kritik zulassen können. Und gerade das ist ja auch in unserer hierarchischen Medizinwelt manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Oder auch ego-getriebenen Medizinwelt ist ja nicht nur Hierarchie, ist ja auch, da treffen ja, wenn man es positiv formuliert, Charaktere, wenn man es negativ formuliert, Narzissten aufeinander. Ja.
Naja, und es ist ja auch nie schön, darauf selber hingewiesen zu werden. Also das ist einfach kein schönes Gefühl und das ist total menschlich, dass das kein schönes Gefühl ist.
Ja, also man mag es ja natürlich auch nicht, dass man angezweifelt wird oder dass man jetzt als Rassist oder Sexist oder Homophob oder sowas beschimpft wird. Das mag niemand, ja. Aber das Problem ist, das muss man sich dessen auch bewusst sein. Auch wenn man irgendwie einer Minderheit oder sowas angehört, heißt es nicht, dass man immun ist gegen Bias. Ja, das ist nämlich auch immer ganz gerne dass man, wenn man zum Beispiel eine Frau ist, dass man jetzt nicht Frauen, also es ist schon so, dass Frauen dann häufig besser diagnostiziert und schneller an Diagnosen kommen, wenn sie durch andere Frauen behandelt werden, aber halt so am 8% oder so, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es gar nicht passiert. Also ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man, also falls man hier Schimpfwörter benutzen darf, ein Arschloch ist, ja, dann, und sich denkt, okay, ich bin von Grund auf ein Arschloch, weil ich diese ganzen Sachen, die auf mich einprasseln, dessen nicht Herr werden kann, auch jetzt mit diesem ganzen Tradwife und diesem ganzen Krempel, der jetzt gerade so auf uns einströmt, ich werde auch sexistischer sein gegenüber Frauen, ja, einfach gerade wie die politische Lage ist und was einfach die ganze Zeit auf mich einprasselt, egal wie sehr ich mich davon versuche fernzuhalten, ja, ich werde rassistischer sein, weil es einfach gerade diese, weil einfach diese politische Strömung und diese Nachrichtenflut, die auf uns einprischt, immer schlimmer wird. Und aber umso mehr muss ich mich, wenn ich das möchte, dessen bewusst entgegenstellen und bewusst in dieses Unwohlsein gehen und bewusst die Zähne zusammenbeißen und sagen, so nicht. Ja. Und bewusst sagen, jetzt muss ich mich halt drum kümmern, dass diese Patienten besondere Aufmerksamkeit bekommen. Dass wenn eine Frau mit zum Beispiel stechenden Brustschmerzen zu mir in Notaufnahme kommt oder zu meinem Assistenten oder so, dann bekommt die von mir automatisch eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt. Einfach damit ich meinen eigenen Bias rausrechne. Ja? Das heißt, ich bin bei diesen Patienten vorsichtiger, versuche mehr auf die aufzupassen, versuche denen mehr eine Stimme zu geben. Und dieser Morbus Mediterraneus mit diesen Schmerzgeschichten, ja, das ist ja eine andere Schmerzwahrnehmung, eine andere Art, Schmerzen zu äußern, eine andere, ein komplett anderes kulturelles Konzept. Wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, dann macht das ja total Sinn und ist auch gar nicht mal so blöd und ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Das Problem ist aber, ich muss halt sagen, okay, wie viel Zeit will ich dafür auf mich nehmen? Wie sehr will ich mich weiterbilden? Was mache ich für Weiterbildungen? Wie ändere ich meine eigene Sichtweise auf die Dinge? Was sagen die Daten? Und dann zu sagen, okay, ich gehe in dieses Unwohlsein. Ich beobachte mich selber. Ich gebe mir selber die Erlaubnis, mich selber auch scheiße zu finden. Ja. Und das dann bewusst zu sagen, das und das, da bin ich problematisch, da muss ich an mir arbeiten. Und es ist natürlich, im Englischen würde ich sagen, eine Grace, die man sich auch selber manchmal geben muss. Und die man dann aber akut, wo man bewusst reingehen muss, sonst wird es auch nicht besser. Und sonst wird man auch nicht besser. Nicht nur als Mensch, sondern auch als Arzt oder Ärztin. Ja, das muss man ganz klar so sagen.
Und auch das hat ja, also ich finde das super, was du sagst. Aber man muss halt wissen, wo man ein Arschloch ist. Jeder von uns ist ein Arschloch in irgendwelchen Sachen. Aber auch zum Beispiel den Ärztinnen, Ärzten in Weiterbildung gegenüber. Gibt es Situationen, wo man bestimmt manchmal ein Arschloch ist und man muss das einfach am besten reflektiert bekommen, aber auch versuchen, sich selbst zu reflektieren. Weil nur wenn man weiß, in welchen Situationen man ein Arschloch ist, kann man an sich arbeiten.
Ja, definitiv. Und bei den Assistenzärzten, also bei den Ärzten und Ärztinnen in Weiterbildung, ist es auch häufig so, dass, also es hat auch was mit diesem Overconfidence-Bias zu tun, es gibt ja den Dunning-Kruger-Effekt, den die Kurve werde ich euch jetzt nicht in einem Podcast erzählen können, aber es ist so, dass Ärzte und Ärztinnen oder überhaupt Menschen im medizinischen Beruf mit wenig Erfahrung trotzdem sehr selbstbewusst sind, aber eine höhere Fehlerquote haben und diese Selbsteinschätzung einfach mit wenig Erfahrung falsch ist, häufig. Sie aber trotzdem die gleiche Selbsteinschätzung und die gleiche Konfidenz haben, die Leute mit mehr Erfahrung, aber die stimmt halt weniger. Diese dieser Overconfidence Bias ist, wie gesagt, bei Jüngeren und bei Älteren oder weniger oder mehr erfahren, aber die Jüngeren schätzen sich häufiger falsch gut ein. Und dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Die können ja auch nichts dafür. Ja, dieser Dunning-Kruger-Effekt, wo man erstmal so denkt, oh Gott, ich kann nichts und ich weiß nichts und dann denkt, oh, ich bin super und kann aber eigentlich nichts. Und dann gibt es, haben wir alle, und wir haben das auch schon alle durch, alle diesen einen Fall oder diese mehreren Fälle, wo man so richtig auf die Nase gefallen sind, die ein Leben lang weiter begleiten, weil man halt so hart auf die Nase gefallen ist und wo man dann so eine Demut lernt. Und das muss man halt sagen, da muss man versuchen, diese jungen Kollegen und Kolleginnen abzuholen, um ihnen hoffentlich diesen Fall auf die Nase und die Sicherheit seiner Patienten, also diesen Fall auf die Nase zu ersparen und die Sicherheit seiner Patienten und Patientinnen zu schützen. Ja, weil man das weiß, dass es so ist.
Weißt du, was ich an dieser Dunning-Kruger-Kurve ganz schlimm finde? Dass sie, wenn man sie anguckt, ein zeitliches Ende vermittelt. Und in Wirklichkeit geht das immer weiter. Ja. Also man kommt da ja nicht raus. Also ich meine, dann ist man irgendwie, hat man zwar ein bisschen mehr Erfahrung, aber dann hat man trotzdem wieder ein Hoch, wo man sich überschätzt, und dann hat man wieder ein Tief, wo man vielleicht auch durch das Tief eher unsicher und dadurch hadernd auftritt. Aber das geht immer weiter.
Ja, das stimmt. Vor allem in der Notfallmedizin, wo man dann auch immer mal so dann in irgendwelchen Fachbereichen landet, wo man dann plötzlich denkt, ach, keine Ahnung, ach, jetzt habe ich es verstanden, ups, doch nicht. Ja, das kann ich so unterscheiden.
Ja.
Reden aber, glaube ich, wenig Leute drüber, weil du hast immer nur die vor Augen, die immer in Anführungszeichen so ihre Peak-Performance hinlegen.
Ja.
Und es gibt ja so Leute, ne, wo du so, genau, ich könnte so ein paar Leute aufzählen, wo ich sagen würde, ja, die kriegen das einfach irgendwie immer hin. Und viele von denen reden aber natürlich wenig über die Fehltritte in Anführungszeichen, die sie in ihrer Laufbahn vielleicht schon hatten und auch die jetzt in kürzerer Zeit vielleicht erstmal passiert sind. Oder sind dafür auch selber gar nicht so versiert, die noch zu erkennen. Weil auch da müssen wir ja sagen, ich habe jetzt einen Beitrag, der nächsten Monat erscheinen wird, aufgenommen über perioperative Organschädigungen. Und naja, also so wenig ausmacht es schon auch nicht, was wir in der Anästhesiologie manchmal so machen. Also auch da müssen wir einfach ein bisschen drauf achten und vielleicht immer wieder uns fragen, könnten wir einem Bias aufgesessen sein?
Ja. Was ich bei der Ausbildung, also auch wenn man dann jetzt ein bisschen weiter ist im Beruf, bei der Ausbildung von jüngeren Kollegen und Kolleginnen ganz praktisch finde als Reframing ist, dass wenn man es schafft, die jüngeren Kollegen und Kolleginnen so auszubilden, dass sie einen selber auf Fehler hinweisen, dann hat man auch was geschafft. Ja, ich hatte mal so einen Patienten, der kam aus so einem betreuten Wohnen für Alkoholkranke und hatte einfach so gürtelförmige Schmerzen, ausstrahlte in den Rücken und hat gar kein Deutsch gesprochen und sah so ein bisschen schweißig aus und dann tat ihn der Bauch weh, als ich ihm drauf gefasst habe, und es war einfach ganz klar eine Pankreatitis, ne? Und dann habe ich gesagt, alles klar, eine Pankreatitis, ne? Bin losgegangen zu irgendeiner Fortbildung, kam dann wieder und habe nochmal geguckt, und wie war es und was ist rausgekommen? Und dann stand meine Weiterbildungsassistentin vor mir und hat gesagt, Börhabe. Irgendwas hat nicht gestimmt. Dann habe ich Google Translate genommen, hat er erzählt, er hat gebrochen. Ich habe ihm ein CT gemacht, der liegt schon in der Charité auf dem OP-Tisch. Und dann dachte ich mir so.
Geil.
dann dachte ich mir so, huch. Aber ich muss sagen, ich war gar nicht mal so peinlich berührt, wie es hätte sein müssen. Ich war einfach so stolz. Und ich bin es ehrlich immer noch. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch in diesem Podcast. Ja. Weil dann hat man auch was geschafft, wenn die Schüler den Meister überragen. Ja.
Und da dürfen wir absolut, und da dürfen wir die Pflege halt nicht aus dem Fokus verlieren. Auch wir müssen auch den Pflegekräften sie darin bestärken, uns zu kritisieren. Weil,
und die NotfallsanitäterInnen, ja, also Rettungsdienstpersonal, ja, ja, alle, die wir sozusagen jetzt, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ja.
Ne?
Genau.
Ja, flache Hierarchien.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Schlüssel.
Ja. Duzen und Kekse retten Leben. Ja, also.
Absolut. Kaffee auch. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen, was auch Leben rettet. Und ich finde es voll wichtig, dass wir das nochmal kurz betonen. Weil du hast vorhin gesagt, Doreen, dass wir gerade diesem schnellen Denken und diesen Biases besonders aufsitzen, wenn wir müde sind, wenn wir auf Toilette müssen, wenn wir Hunger haben, Durst haben und so weiter. Und ich glaube, ich möchte einfach nochmal eine Lanze brechen dafür, dass auch grüne Kügelchen Leben retten. Und dafür halt, dass wir eben wirklich auf unsere eigenen grünen Kügelchen auch aufpassen sollten, um eben nicht ständig in dieses schnelle Denken und in diese Biases reinzurutschen, völlig unbewusst.
Ja. Wollen wir noch einmal, ich weiß, die Zeit ist kurz vom Ende, wollen wir noch einmal, wo wir schon bei grüne Kügelchen und Bias sprechen, noch einmal über das KI-Thema anreißen?
Gerne. Und ich würde Sutton's Law noch gerne drin haben, weil ich es einfach durch dich gelernt habe. Also Zebras kannte ich schon, aber den Begriff, deswegen fände ich cool, wenn wir es zumindest einmal kurz drin reinnehmen.
Gut, das ist ganz praktisch, weil ich habe das letztens wirklich in so einer Notaufnahme gehört. Ne? Also ich fange mal mit dieser Geschichte an. Ich war als Leasingärztin irgendwo unterwegs und hatte da so jüngere Menschen, die ich auch mit betreut habe. Und wir hatten halt bestimmte Differentialdiagnosen bei so einem Patienten besprochen. Und dann kam der Chirurg, der Oberarzt der Chirurgie ins Arztzimmer und sagte dann so, wir wollen doch an die wahrscheinlichste Diagnose denken. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein, das wollen wir nicht, weil das ist Sutton's Slip. Also es gibt Sutton's Law. Sutton war ein Bankräuber in den 30er Jahren in den USA, also vorher war er Bankangestellter, war dann in der großen Depression desillusioniert und ist zum Bankräuber umgesattelt. Und
geile
war
Karriere. So ein
Held. Ja, und auch super erfolgreich übrigens und war gut ausgebildet und war dann sehr, sehr erfolgreich und war so ein Volksheld gewesen in den 30er Jahren und ist dann aber dingfest gemacht worden, also auch ganz nett, nie jemanden umgebracht, immer nur die Banken ausgeraubt, ist dingfest gemacht worden, stand dann vorm Richter und der Richter fragte, es hatten Why are you robbing banks? Und dann guckt ihn Sutton so an und sagt, well, that's because that's where the money's at. Und dieses that's where the money's at ja, wurde ein Sprichwort der USA, also im amerikanischen Sprachgebrauch ein typisches Sprichwort. Warum machst du das und das? Because that's where the money's at. Da finde ich das, was ich suche. Und das hatte dann irgendwie in den 60er Jahren gerade mal so eine Vorlesung für irgendwelche Lebererkrankungen. Und da haben das die Mediziner dort ins Medizinische getragen und haben gesagt, was weiß ich, wenn wir jetzt hier eine Leberwerte erhöht haben und so weiter, machen wir eine Leberbiopsie, because that's where the money is at. Wir machen das, was die wahrscheinlichste Diagnose bringt. Also wir untersuchen das, wo die wahrscheinlichste Diagnose ist. Und das hat man natürlich jetzt vor allem in der Notfallmedizin über die Jahre revidiert. Also ich meine, wir haben ja immer gleich 10 verschiedene Differentialdiagnosen, die wir abarbeiten. Also wenn ich jetzt sage, ach, der jemand hat Brustschmerzen, mache ich erstmal eine EKG und einen Troponinverlauf und ein Echo und so weiter. Und wenn ich das alles because that's where the money's at, ja, because da, der wird schon einen Herzinfarkt haben. Aber wenn ich jetzt, und danach kann ich mir mal ein paar andere Gedanken machen, was sie sonst noch haben könnten. Das macht man ja nicht mehr. Wir machen immer gleich 10, 20 Differentialdiagnosen, die wir abarbeiten. Und deswegen nennt man das heutzutage nicht mehr Sutton's Law, sondern Sutton's Slip. Das ist dieses, hoch, wenn du Hufgetrappelt hörst, dann sind es Pferde und keine Zebras. Das ist obsolet. Ja, das muss man einfach sagen. Und wenn du sagst, ach, es wird schon ein Pferd sein und kein Zebra, das nennt sich Sutton's Slip. Und das ist ein Bias.
Ja, ja. Genau. Also, man muss, es ist ja so ein bisschen wie beim Aufklären, beim Risikoaufklären. Du musst immer die Sachen aufklären, die häufig sind und die besonders gefährlich sind. Hm. Und so ein bisschen funktioniert Notfalldiagnostik ja auch so. Also du musst die Sachen vom Tisch haben, die häufig sind, aber auch die Leute umbringen. Auch wenn sie selten sind. Ja.
Dafür gibt es auch einen Begriff, wenn man das ist eine Row-Heuristik, das Gefährlichste auszuschließen, das nennt sich Rule-Out-Worst-Case-Scenario. Und das ist auch ein bestimmter, das ist eine Art zu denken und eine Art zu diagnostizieren, die vorgeschriebene Row. Rule-Out-Worst-Case-Scenarios, eine bestimmte Art zu denken, die aber in der Notfallmedizin ganz gut funktioniert. Aber man muss halt wissen, dass es eine Art zu denken ist.
Aber da gibt es ja auch sehr prominente Beispiele für, wie ich denke jetzt an die Big Five des Thoraxschmerz zum Beispiel. Ich glaube, das haben alle ja irgendwann mal gehört und gelernt. Und ich glaube schon, dass es da halt einfach genug auch prominente Beispiele gibt. Ich meine, ABCDE ist im Grunde genommen, geht es ja auch sehr in die Richtung.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber weil wir halt ein Schema brauchen für eine Notfallmedizin.
Voll,
ne?
Voll.
Ja, aber ich, genau, das war nicht nur Notfallmedizin. Also ich glaube, ich mache relativ viele CCTs auf Intensivstationen, also wenn ich oberärztlich tätig bin. Weil ganz oft wird jemand verzögert wach, das passiert halt. Und ich, weil es mir schon passiert ist, bin ich ja auch ehrlich, immer denke, ja, aber wenn wir jetzt den Stroke verpassen, dann können wir nichts mehr tun. Das heißt, wir müssen den jetzt, also auch wenn es vielleicht einfach nur der Überhang ist, wir müssen das jetzt einmal ausschließen. In dem Moment, wo jemand sagt, das dauert aber ganz schön lange, brauche eigentlich ein CCT in der heutigen Zeit und gerade in Thrombektomie-Zeiten und.
Ja. Ich hatte auch meine intensivstationäre Vergangenheit. Ich wollte ja erst Intensivmedizinerin werden. Und dann hatte ich, als ich dann noch relativ neu war, einen Fall, wo jemand den Stroke übersehen hat. Und es war auch ein sehr, sehr großer Stroke bei einem relativ jungen Mann. Und dann habe ich den Mann final extubiert, während die gesamte Familie im Halbkreis um ihn saß. Und habe halt nur noch gesehen, wie eine Träne aus seinem Auge lief. Und das war so furchtbar, dass ich auch sehr, sehr viele CTs gefahren habe. Das nennt sich übrigens Availability Bias, ne? Wenn man eine Diagnose ganz vorne im Kopf hatte, weil die so emotional, also entweder, wenn man gerade am Abend vorher was darüber gehört hat oder halt, wenn man gerade was dazu gelesen hat.
Mal gucken, was die Leute morgen alles durch das Hören dieses Podcasts anders machen, weil sie es gerade gehört haben.
Ja, aber also, das nennt sich, wenn man auch emotional an einer Diagnose dranhängt, dann ist die auch more available. Ne? Da muss man nur dran denken. Also wenn man das jetzt die Hypoglykämie übersehen hätte oder halt, dann kann es sein, dass man die Person eher ins CT fährt, weil man den Stroke einmal übersehen hat und es so dramatisch war und übersieht dann, dass der Insulinperfusor die ganze Zeit gelaufen ist, obwohl keine Nahrung hängt.
Ja.
Also wie gesagt. Aber ansonsten, Torben, bin ich komplett bei dir, weil das war auch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
Ja. Dass das bestimmt auch eine Form von Bias ist. Also absolut.
Gut, ganz frei davon werden wir nicht werden, oder?
Also gar nicht.
Ganz frei von Bias und vielleicht auch manchmal in positiver Form, wie bei Torben jetzt beispielsweise, wenn dadurch dann vielleicht eine Number Needed to Treat, ne, irgendwann relativ hoch ist, aber trotzdem einer davon profitiert hat, dann ist es ja auch gut. Also.
Ja, man muss es nur wissen und sagen, okay, liegt das jetzt daran, weil ich so emotional betroffen war, oder ist es jetzt richtig? Mhm. Der wird jetzt hier lange nicht wach. Es ist jetzt so und so wie Stunden. Jetzt ist es Zeit fürs CT. Kann ich das sicher machen? Ja, ich kann es jetzt sicher machen. Es sind genug Leute da. Es ist okay, wenn ich jetzt fehle oder wie auch immer. Und so das nur einmal kurz anzutatschen und zu wissen, Moment, ich weiß, es ist gerade ganz vorne in meinem Kopf. Ist es jetzt diese Situation? Ja oder nein? Klick, 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 klick. Der wird lange nicht wach. Das ist jetzt alles nicht. Kann ich hier gerade sicher weg? Ja, ich kann sicher weg. Hätte das eine therapeutische Konsequenz? Ja, es hätte eine. Mache ich das? Ja, ist nur zu wissen, dass, also ich wollte den Availability Bias noch unterbringen heute, weil das einer der häufigsten ist auch Notfallmedizin und Medizin.
Naja, voll. Und ich glaube, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir, ich meine, mit zunehmender Erfahrung hat man einfach auch eine zunehmende Anzahl von blöden Dingen, die einem schon passiert ist. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist mega wichtig, dass wir halt auch immer überlegen, liegt es daran, dass ich davon emotional betroffen war oder bringt das diesem Patienten jetzt wirklich was oder mache ich jetzt hier einfach ultradefensive Medizin und völlige Überdiagnostik? Weil ich selber Angst habe, dass mir das nochmal passiert.
Ja. Also ich kann euch sagen, dass egal wo ich bin, innerhalb von 6 Wochen hat irgendjemand eine Aortenaneurysma. Entweder thorakal oder abdominell.
Karma nennt man das.
Ich schaffe das auch, wenn ich irgendwo am Ende der Welt irgendwie als Leasingärztin bin. Also es ist wirklich absurd. Und es kann natürlich jetzt sein, dass es jetzt so eine self-fulfilling prophecy ist oder paranoid. Oder es liegt halt daran, dass ich halt drauf aufpasse, ja. Oder halt merke, oder ich dann halt immer eher mal einen Schallkopf in der Hand habe und denke, ah, Moment, ja, wie lange bin ich hier? Und was ist das? Sind das für Bauchschmerzen? Ja, weil es einfach, weil ich keine Ahnung, ich habe einfach überdurchschnittlich viele Aortendissektionen gesehen in meinem Leben. Ich weiß auch nicht. Ja, in unterschiedlichster Kombination. Ja, und immer dramatisch natürlich. Also die Frage, die immer gerne gestellt wird, ist, wird KI uns alle retten? Ja, wird KI uns vor uns selbst retten? Wird KI uns vor unserem Bias retten? Und ist KI eigentlich der bessere Mensch von uns allen? Und man muss dazu sagen, dass es ganz viele Studien und ganz große Studienlagen gibt, dass KI einfach nur unsere Biases verstärkt. Im Endeffekt ist KI ein großer Taschenrechner. Und was man ihn reinfüttert, das spuckt er auch aus. Und ein anderes großes Problem ist, dass ganz viel KI gerade in der Hand von gewissen Regimes ist, die, als sie an die Macht gekommen sind, USA, ganz bewusst viele Stichworte und viele Studien, die Worte wie Black und Gay und Diversity oder was auch immer oder Women oder Female bewusst gestrichen hat aus allen möglichen offiziellen Dokumenten, KI verstärkt Bias. Und das ist jetzt nicht nur so, was weiß ich, irgendwie mal erzählt habe oder so, sondern es ist nicht der bessere Mensch, es verstärkt Bias in ganz, ganz vieler Hinsicht. Und wenn jemand denkt, dass das jetzt die Lösung ist, dass man nicht an sich selber arbeiten muss und sich unwohl fühlen muss und seine Biases aktiv bearbeiten muss, dann muss ich diesen Wunsch leider enttäuschen. Ja?
Schade aber auch.
Ja. Also es ist ja häufig so, ach, dass KI das dann praktisch rausrechnet oder so, aber das ist leider wirklich nicht der Fall. Also das kann man ehrlich gesagt auch relativ kurz beantworten.
Ja.
Ja.
Gibt ja schön die Social-Media-Variante des Ganzen, wo die KI das Nazi-Arschloch geworden ist nach kurzer Zeit. Wollen wir nochmal kurz, also nach der tollen Darstellung, nochmal kurz die Lösungsmechanismen, ohne dass es jetzt die Lösung gibt, aber wie können wir uns helfen, um diesen Bias nicht aufzuerlegen? Wollen wir das noch einmal kurz durchgehen für die Hörenden?
Erstens, die Biasing aktiv fördern und wissen, dass es das gibt. Awareness. Es gibt Bias, es gibt verschiedene Bias, sich einfach mal 4, 5 davon raussuchen. Und aktive Strukturveränderungen diesbezüglich anstreben, wie zum Beispiel Anchoring Bias. Ja? Leitsymptome, Stichworte, Übergaben müssen aktiv angezweifelt in den Übergaben angesprochen und gerechtfertigt werden. Das wäre nichts. Zweitens, da sind wir schon beim Punkt, Orte suchen oder Zeitpunkte suchen, an denen aktiv auf Bias eingegangen wird, wie Übergaben zum Beispiel. Die Frau mit den Brustschmerzen, die wird schon nichts haben, die sind irgendwie stechend und auf Druck auslösbar. Auf Druck auslösbar hat keinen negativ prädiktiven Wert, es ist komplett egal. Diese Aussage ist nicht zielführend. Was sind die Risikofaktoren? Bleiben wir dann so. Drittens, If-When-Szenarien für bestimmte Bias einfach etablieren. Jetzt, wie gesagt, Frau mit Brustschmerzen braucht einfach einen Perk-Score, braucht einen Welt-Score, braucht einen Hard-Score. Es tut mir leid, ich liebe Scores, ja, merkt man gar nicht. Und auch mehr strukturierte Abarbeitung, ja. Patienten mit Sepsis oder hier mit GCS-Veränderung oder sowas brauchen einmal eine komplette Sepsis-Scoring und eine Sepsis-Abklärung. Solche Sachen. If-When-Szenarien etablieren. Patienten mit Alkoholintoxikern oder intoxikierte Patienten brauchen einen Zettel, der ausgefüllt worden ist. Können die alle 4 Gliedmaßen bewegen? Wie sehen die Pupillen aus? Gibt es einen Blutzucker? Wissen wir, was die Leute genommen haben? Gibt es eine Körpertemperatur? Haben die ihr B1 gekriegt? Braucht mein Patient mit einer Intoxen Zugang? Ja. Kriegt er eine BGA? Ja. Gibt es da noch eine Frage zu? Nein. Ja, sowas. Also If-When-Szenarien komplett machen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, Checklisten, die dann komplett von mir aus als Zettel in der Akte liegen müssen, wenn ihr so drauf seid, wenn ihr im Computer seid, dass da Häkchen gemacht werden müssen, sonst schließt sich die Seite nicht, dass diese Sachen einfach komplett einmal mit Redundanz eingepflegt sind und dass man zum Beispiel nicht weiterkommt, wenn man versucht, digital eine Seite umzublättern. Vitalwerte müssen immer alle zuverlässig erhoben werden und auch wiederholt, dass man zum Beispiel sagt, hier meine Intox, alle 2 Stunden gibt es eine Vitalwertkontrolle oder eine GCS-Kontrolle, dass man das einfach etabliert. Gerne auch Sachen, die man vorher hat.
Jetzt muss ich einmal kurz kritisch sein, also weil mit diesem Dokumentationsding, ich verstehe, was du meinst. Ich bin nicht sicher, ob dieser Zwang, der da aufgebaut wird, wirklich zu besserer Dokumentation oder mehr zum Lügen fördert bei Personal. Ja.
Na, es muss halt sinnvoll gestaltet sein, oder? Also ich glaube, das Problem ist halt, wenn es Überhand nimmt und immer mehr Dokumentation wird und man den Sinn dahinter nicht sieht. Ich glaube, dann ist es problematisch.
Und es muss halt machbar sein. Also ich war immer in der Notaufnahme, da hatten das jeder Intox-Patient, wir hatten ganz, ganz viele obdachlose Patienten und Patientinnen, hat einfach so einen Zettel gekriegt und dann bewegen die alle 4 Gliedmaßen, sind die Pupillen isochor, was weiß ich, Zucker und Dings. Und es war jetzt auch kein, also es war eine Sache von 90 Sekunden. Und der Zettel lag dann auf der Trage. Und dann konnte man Häkchen machen. Hm. Ja, also sowas zum Beispiel.
Ja, nee, ich war jetzt gerade bei diesen digitalen Systemen, weil ich verstehe, was du meinst. Also jetzt, ob es jetzt das Pad ist im NEF oder auf Intensivstationen, aber umso mehr Pflichtfelder ich habe, die mich ja im Zweifel auch nerven. Ich bin nicht sicher, ob das immer gut ist, also ob das die Qualität immer erhöht, wenn es immer nur noch, wenn du immer nur noch für eine Wand rennst. Also wenn das System auch noch schlecht gestaltet ist und du nicht mal weißt, warum du nicht weiterkommst. Also ja, und dann immer so.
Aber zum Beispiel,
ja.
Vitalwerte, Newscore kann ja die KI machen.
Ja.
Also das ist ja, dafür ist sie da. Zum Beispiel Newscore, oh, wir müssen mal jedem eine Newscore erhoben, wie schlimm, aber ehrlich gesagt, wir machen eh die Vitalwerte. GCS kann, muss man eh immer eintragen. Das kann man ja, also das kann sogar ich kodieren. Ja.
Ich auch.
Ja. Bei unserem System ist es auch so, dass du nicht gemessen ankreuzen kannst und dann zumindest nochmal drüber nachgedacht hast, ach ja, habe ich vielleicht vergessen. Oder, also gerade wenn du im Auto auf dem Transportweg bist und die Temperatur eben noch nicht gemessen hast, ja, dann kannst du dir nochmal aktiv Gedanken darüber machen, möchte ich die Temperatur jetzt messen oder gebe ich einfach an, nicht gemessen.
Ja.
Gut, bei einem Ohrthermometer, was im Zweifel Hausnummern misst, I know, aber das jetzt einfach nicht zu machen, erschließt sich mir der Sinn nicht so richtig. Aber vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas, was uns dann hinterher dazu bringt, zu denken, ah ja, könnte auch vielleicht irgendwie ein septischer Fokus sein oder so.
Aber. Entschuldigung.
Ja, alles gut, aber es ist ja wichtig, dass du sagst, weil wenn der Widerstand wieder so hoch ist, weil der Stress so hoch ist, dann ist es eine Hilflosigkeit natürlich auch wenig. Aber man kann, dafür kann man sich dann halt Lösungen schaffen, dass man halt jetzt keine Werte zum Beispiel berechnen muss oder den U-Score nicht zusammen klöppeln muss und so weiter. Und wenn man halt die ganze Zeit immer eine Temperatur machen will, immer einen Zucker macht und ich dann halt einen Zugang lege und dann gebe ich automatisch immer schon meinem Maschinisten den Stöpsel mit dem bisschen Blut, damit er den automatisch den Blutzucker macht, damit ich den einfach eintragen, weil er weiß, ah, den müssen wir eintragen und nicht so, oh, du reden wir jetzt aber einen Blutzucker haben. Da ist auch eine ganz große Hürde, die dann weg ist, weil es einfach dann auch schon so automatisiert läuft.
Ja, ja. Gut.
Ja.
Sind wir mit den Lösungsvorschlägen durch oder habe ich dich unterbrochen und es fehlte noch was?
Ich glaube, wir sind durch. Also ich habe das jetzt alles so ein bisschen Freestyle gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten darf ich mich gerne in irgendwelchen Kommentaren roasten.
Da wird keiner geroastet. Es war mega gut.
Genau. Was man, glaube ich, noch an die Führungskräfte, die das hören, sagen kann, dass es halt unsere Aufgabe ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die genau das erlaubt, die Awareness erlaubt, die Kritik erlaubt, die das kritische Denken erlaubt. Und das ist unser Part, ne? Und das müssen wir uns auch anziehen, den Schuh. Ja.
Es wäre schön und wünschenswert, wenn wir es schaffen könnten, eine Kultur zu etablieren, in der wir kritisch und selbstkritisch sein dürfen und zweifeln dürfen, auch an uns selbst, ohne das Gesicht zu verlieren.
Danke dafür.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und der Artikel hat mich schon geflasht und das Gespräch darüber war nochmal besser. Toll, dass du dich dem Thema gewidmet hast.
Wir bräuchten noch ein Codewort.
Ja. Hätte ich wieder verkackt.
Deswegen haben wir ja hier eine offene Fehlerkultur. Dabei.
Stolz und Vorurteil.
Stolz, aber ich liebe alles daran.
Okay, das Codewort hierfür ist Stolz und Vorurteil. Und
die Frage ist, nehmen wir wirklich alle drei Wörter?
Ja.
Geht das mit unserem...
Ja, geht das Tool kann das. Ob die Leute das hinkriegen? Okay.
Mal sehen.
Aber es ist ja nicht so richtig misszuverstehen.
Das stimmt.
Okay, möchtest du abschließend noch was loswerden, Doreen?
Ach, bestimmt. Warte mal, Kant, Sapere Aude, habe Mut, über den eigenen Schatten zu springen und dich selbst zu erkennen. Das war, glaube ich, sehr frei übersetzt. Aber
das war frei übersetzt, aber macht nichts.
Paula, kannst du es besser?
Sehr gut.
Ich glaube, wie soll ich sagen, weniger frei übersetzt ist es, glaube ich, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja. Könnte sein, ja.
Kannst du das nicht vorausschneiden, dass es sich anhört, ob ich das so gesagt hätte?
Ja. Du kannst es auch einfach nochmal sagen, wenn du das möchtest.
Ich würde das so machen. Habe Mut.
Gut.
Ja.
Okay.
Und immer an die Demut denken. Das hast du nämlich auch sehr schön formuliert.
Ja, das stimmt.
Das sage ich vielen Leuten auf ihrem Weg in der Medizin.
Ja, die Medizin ist ein demütiger Beruf. Und ich glaube, Osler hat gesagt, ach nee, sorry, ich habe wirklich was vorbereitet. Osler hat gesagt, Demut soll ein Stab sein, den ihr in eurer Hand tragt. Ein Stab und ein Werkzeug sein.
Der Typ hat viel gemacht, ne?
Ja, und das ist auch frei übersetzt.
Danke dir.
Sehr gern. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Das war mir ein Fest. Ja.
Danke dir, Doreen. Uns war es auch ein Fest.